Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Breaking news here on NBA Now by Chat Sports. Well, usually we go live for NFL on Wednesday afternoons and evenings, but we got to get into a lot of stuff going around the NBA, Jimmy. And we're not talking about what's going on the court. It's what's going on off the court.
Breaking News gestern beim Sportstreaming. Alle NBA-Spiele des Spieltags abgesagt. Und der Moderator sagt, wir müssen über das sprechen, was außerhalb des Spielfelds passiert und nicht über das, was auf dem Spielfeld passiert. Ausgelöst wurde dieser NBA-Boykott von den Milwaukee Bucks und zwar mit folgendem Statement.
We are calling for justice for Jacob Blake and demand the officers be held accountable. We encourage all citizens to educate themselves, take peaceful and responsible action and remember to vote on November 3rd.
So politisch war Sport selten, nicht nur Worte, ein ganzer Playoff-Tag in der NBA gestrichen. Natürlich als Reaktion auf die Schüsse eines Polizisten auf Jacob Blake ganz in der Nähe von Milwaukee. Über diese neue Dimension im antirassistischen Protest und in der Sportwelt sprechen wir gleich hier im Kompressor. Ich bin Massimo Maio, hallo. Die NBA sagt einen ganzen Playoff-Spieltag ab, nachdem die Milwaukee Bucks mit diesem Statement hier dem Spielfeld einfach mal ferngeblieben sind.
Despite the overwhelming plea for change, there has been no action. So our focus today cannot be on basketball.
Trotz so vieler Forderungen hat es keine Handlung gegeben. Wir können uns heute nicht auf Basketball konzentrieren. Das war der Beginn des Boykotts der Basketballprofis. Alle Playoff-Spiele abgesagt. Auch andere Ligen, zum Beispiel die Frauen-NBA, hat ihre Spiele abgesagt. Tennisprofis schließen sich an. Auslöser sind natürlich die Polizeischüsse auf den 29-jährigen Jacob Blake, ganz in der Nähe von Milwaukee. Wir fragen uns, wie viel Wirkungsmacht haben Stars aus der Sportwelt und ist so eine Dimension auch in Deutschland denkbar? Spreche ich drüber mit dem ehemaligen Basketball-Nationalspieler Johannes Herber, der auch in den USA gespielt hat und der mittlerweile Geschäftsführer ist der Interessenvertretung Athleten Deutschland. Hallo, Herr Herber.
Hallo.
So, politische Statements von US-amerikanischen Sportstars, die kennen wir ja schon lange, schon seit Muhammad Ali, wenn man so will. Es gab viele Gesten von Colin Kaepernick zum Beispiel in den letzten Jahren. Jetzt aber so ein ganzer Boykott eines Spieltags, das ist schon eine neue Dimension. Befürworten Sie das als ehemaliger Profi-Basketballer?
Ja, erst muss man sagen, es ist absolut eine neue Dimension, wie Sie es gerade beschrieben haben. Haben wir bisher eigentlich immer nur einzelne Aktionen von einzelnen Spielern gesehen und vielleicht gab es auch mal eine kleinere Gruppe von Spielern, die sich da solidarisiert hat, aber dass jetzt ganze Mannschaften boykottieren und dann auch die Ligen ja dann selber entscheiden, dass sie den Spieltag aussetzen wollen, das ist auf jeden Fall was ganz Neues. Und ja, natürlich befürworte ich das. Also ich glaube, in der Situation, wenn man die Spielerinnen und Spieler in den USA sieht, die ja zum Teil aus diesen Communities stammen, die sich mit die von der Polizeibrutalität, dem systemischen Rassismus selber betroffen sind, Familienangehörige haben, Freunde haben, die davon betroffen sind, dann muss man ja ganz klar sagen, es ist ein starkes Zeichen und man sollte das auf jeden Fall unterstützen, wenn sie jetzt sagen, wir möchten den Fokus auf diesen Themen behalten, wir möchten nicht durch unseren Sport ja ablenken davon und uns so eine Normalität suggerieren, die in diesem Land, die in unserem Land dort gerade nicht existiert. Das ist absolut begrüßenswert, dass Sie das tun.
Sie befassen sich ja schon lange mit der Frage nach dieser Rolle von Sportstars im politischen Diskurs, auch in den USA. Sie haben auch bei einer Doku mitgewirkt mit dem sprechenden Titel Halt die Klappe und Spiel. Das ist so das, was Sportlerinnen und Sportlern gerne mitgegeben wird oder vielleicht auch wurde. Jetzt gibt es Einmischung, aber wie weit geht dieser Einfluss? Wie würden Sie das beschreiben? Was für einen Einfluss haben Sportstars auf die Gesellschaft in den USA?
Ja, das ist eine gute Frage, weil sie natürlich haben sie große Reichweiten und sie haben eine große inspirative Kraft, glaube ich, gerade für junge Menschen, auch für die Fans, die ihnen folgen. Die Frage ist tatsächlich, inwiefern können sie nur ein großes Echo auslösen und eine Diskussion am Leben erhalten, oder dann auch tatsächlich für verbindlichen Wandel sorgen. Und das ist für mich jetzt auch die große Frage, wie das jetzt weitergeht, ob tatsächlich die Entscheidungsträger in den Bundesstaaten oder sogar auf Bundesebene jetzt handeln und sagen, dieses Signal ist ein weiterer ja, ein weiterer Stein, der ins Rollen gebracht wird und der noch mehr mitziehen wird. Das wird sich zeigen. Ich denke aber, es ist unheimlich wertvoll, dass eben die Diskussion so weitergeführt wird und auch immer weiter so zugespitzt wird.
Sie haben ja für diesen Film auch mit ganz vielen verschiedenen Leuten in den USA gesprochen, also auch mit Gegnern von solchen Protestaktionen. Ist Sport denn irgendwie ein gutes Mittel, um quasi verschiedenste Milieus in der Gesellschaft zu erreichen? Ist es da vielleicht ein besonders gutes Medium, guter Kanal, dass gerade Sportstars sich da einsetzen?
Ja, das ist genau der Punkt. Sport erreicht ganz viele verschiedene Menschen in der Gesellschaft. Wir hatten da einen Radiomoderator interviewt, einen konservativen Radiomoderator für diese Dokumentation und der hat gesagt, Sport ist eben der Ort, wo der Neurochirurg mit dem Hausmeister zusammenkommt. Und aber sein Argument war da eben deswegen, das ist gerade der Grund, warum Sport politisch neutral sein sollte. Denn es soll sozusagen ein Ort bleiben, ein Wohlfühlort, wo die Leute zusammenkommen können und befreit von ihren politischen Meinungen sich austauschen. Und das ist natürlich die Krux bei der Sache. Darüber wird gestritten, weil es auf der anderen Seite auch klar ist, Sport existiert nicht in einem Vakuum. Wie ich das gerade beschrieben habe, die Spielerinnen und Spieler sind selbst betroffen von politischen, gesellschaftlichen Entwicklungen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch völlig legitim, dass sie da nicht ihren Blick abwenden können, sondern da auch sagen müssen, was sie denken und wofür sie stehen.
Zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf Deutschland. Da hat man ja das Gefühl, dieses Motto, halt die Klappe und spiel, das wird eigentlich noch weiterhin befolgt. Es gibt es eher selten, dass sich hier Sportstars irgendwie politisch äußern. Haben Sie das Gefühl, das ändert sich gerade mit dem, was wir auch in den USA sehen?
Ja, ich glaube schon, dass es auch mittlerweile in Deutschland Sportlerinnen und Sportler gibt, die sich politisch äußern. Ich glaube, das Spezielle an der Situation in den USA eben, dass es tatsächlich tief die Identität der Sportlerinnen und Sportler dort betrifft und dass sozusagen damit der Leidensdruck der Wille, sich da auszudrücken, noch größer ist, als das in Deutschland bei vielen Themen der Fall ist. Gleichzeitig sage ich auch immer, das ist, glaube ich, auch zum Teil eine übertriebene Erwartungshaltung, die wir an die Athletinnen und Athleten herantragen. Jeder muss sich politisch äußern, aber er sollte trotzdem den Freiraum haben, das zu tun. Und das ist etwas, wofür wir uns als Athleten Deutschland auch einsetzen.
Das sagt der ehemalige Basketballprofi und heutige Geschäftsführer der Sportlerinteressenvertretung Athleten Deutschland, Johannes Herber, hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Herber.
Ich danke Ihnen.
In welchem Verhältnis stehen Fotos zur Wirklichkeit? Oft gelten Fotos ja als Beweise. Sie sollen zeigen, was offensichtlich wirklich ist. Und Fotodokus erzählen dann besonders nahe, besonders echte, wirkliche Geschichten. So denkt man. Dabei geht es aber natürlich viel mehrdeutiger, wenn man will. Und ein Foto ist auch natürlich nicht per se die Wirklichkeit. Ein neues Buch beleuchtet jetzt ganz neue Formen des dokumentarischen Erzählens durch Fotografie. Formen, die nicht unbedingt auf Eindeutigkeit setzen, sondern explizit mehrdeutig sein wollen. Image Context heißt das Buch, dokumentarische Praktiken zwischen Journalismus, Kunst und Aktivismus, und herausgegeben hat es unter anderem die Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover, Karen Fromm. Guten Tag, Frau Fromm.
Guten Tag, Herr Mayo.
Ein Künstler oder auch Fotodokumentarist, dessen Arbeiten Sie in Ihrem Buch vorstellen, ist Max Pinkers aus Belgien, der mit seinem Fokus ja explizit der Frage nachgeht, in welchem Verhältnis Wahrheit, Halbwahrheit, Entertainment stehen in der Fotowelt. Was würden Sie sagen, was genau erscheint Ihnen reizvoll an der Arbeit von Max Pinkers?
Also uns ist Max Pinkers aufgefallen, weil er für uns einer der Protagonisten ist, die sich ganz intensiv damit beschäftigen, wie man neue Erzählformen finden kann und wie man mit all dem, was im Umfeld von Fotojournalismus und Dokumentarfotografie visuell bisher hergestellt wurde, versucht, Grenzen auszuloten. Und da ist eine Grenze, die über das rein Visuelle hinauszugehen. Das ist in seinem Fotobuch interessant, weil er Fotografien hat, eigene Fotografien macht, zum Teil andere Fotografien, also Frauen-Footage integriert, aber auch Texte, die schon bestehen, direkt aus den Medien, aus Zeitungen übernimmt, aber auch selber Interviews macht. Und ein anderer Punkt, wo er letztendlich eine Grenze überschreitet, die vielleicht bisher für das Dokumentarische oftmals als untypisch empfunden wurde, ist die, dass er so diese Grenzverwischung zwischen klassischer Dokumentation und Fiktion ausführt. Also ja.
Genau, eine Arbeit, die ja in Ihrem Buch auch zu sehen ist, die fand ich sehr interessant. Da geht es um eine Geschichte eines KZ-Überlebenden, Hermann Rosenblatt, der quasi so eine erfundene Geschichte immer erzählt hat, eine Liebesgeschichte im KZ, wo er ein Mädchen getroffen hat. Und dieses Mädchen hat ihm immer einen Apfel über den Zaun geworfen. Und es war so eine romantische Begegnung quasi in dem KZ. Wir wissen heute, dass das eine erfundene Geschichte war, aber der Hermann Rosenblatt hat es immer als echt erzählt. Auf diese Arbeit geht dann Max Pinkers ein in seinem Werk. Und da finde ich das sehr spannend, dass er diese Geschichte quasi aufschreibt und dann aber noch mit einem Foto quasi zusätzlich bearbeitet. Und können Sie vielleicht beschreiben, was das für ein Foto ist und in welchem Kontext Sie dieses Foto zu der Geschichte steht?
Also genau, es ist so, dass diese Geschichte, also er ist überführt worden, dass die Geschichte mit dem Apfel und die besonderen Facetten der Geschichte nicht korrekt sind. Er ist aber tatsächlich in dem KZ gewesen und ist auch Holocaust-Überlebender. Also da vermischt sich das auch schon so ein bisschen, was ist da dran wahr, was ist falsch. Und das Foto ist insofern interessant, weil Max Pinkers, als der eine Art Roadtrip durch die USA gemacht hat und unterschiedliche Protagonisten, die auch in dem Buch auftauchen, aufgesucht hat oder deren Geschichten nachgeforscht hat, eben vor Ort fotografiert hat. Natürlich immer Geschichten fotografiert hat, wo aktuell gar nichts mehr direkt zu sehen war. Insofern hat er immer Brücken gesucht, Verbindungen zu den Geschichten, die stattgefunden haben, in der Vergangenheit herzustellen. Und da macht er dieses Foto, wo man ein vor sehr blauem Himmel, also auch so sehr suggestiv und sehr fassend und so fast so ein bisschen werblich fotografiert, vor sehr blauem Himmel einen Stacheldrahtzaun sieht und über diesen Stacheldrahtzaun fliegt eine Orange. Und ich glaube, normalerweise, wenn wir nur das Bild sehen würden, ohne den Kontext des Buches und die Geschichte von Hermann Rosenblatt, wäre das Bild für fast alles zu haben. Man hätte so eine Assoziation, Stacheldraht ist irgendwas, was unangenehm ist. Die Orange sieht eigentlich unheimlich hübsch aus vor dem blauen Himmel. In dem Moment, wo wir aber diese Geschichte angefangen haben zu lesen und uns damit zu beschäftigen, so wie Pinkers sie uns vermittelt, haben wir bei der Orange, die da fliegt, natürlich sofort die Geschichte von ihm im Kopf, wie dieses Mädchen ihm angeblich über den Zaun immer täglich einen Apfel zugeworfen hat, der ihn dann hat überleben lassen in dieser KZ-Situation. Und da merken wir, wie für uns als Voraussetzung, um so eine Bedeutung herzuleiten aus einem Bild, immer der Kontext wichtig ist. Also da wickelt uns Pinkers sozusagen ein, führt uns auf die Spur und wir merken, so fangen wir an, das zu lesen. KZ, Stacheldraht, das passt dann auch irgendwie. Und dann gibt es das Irritationsmoment, dass wir denken, das sieht überhaupt nicht nach Apfel aus, es ist eigentlich eine Orange. Und da merken wir, es gibt sozusagen immer so Differenzen. Es ist nicht dieses eindeutige, das Bild illustriert den Text und es gibt eigentlich keine Differenz dazwischen, sondern es gibt sowas wie den Fehler oder das, was eigentlich das System stört, was uns aber zeigt, dass Bilder eigentlich nie eindeutig sind.
Pinkers nennt seine Arbeit ja auch eine Untersuchung in Zeiten der Postwahrheit. Also da geht er auch quasi auf gesellschaftspolitisches Terrain. Was würden Sie sagen, hat er da was rausgefunden mit dieser Untersuchung über Postwahrheit?
Also ich finde, was er uns zeigt, und deswegen ist es für mich auch von einer politischen Aussage, die er damit verkörpert, absolut aktuell und wichtig, weil er uns letztendlich zeigt, dass gerade in unserer Welt, wo es viel um Fake News geht, wo Journalismus in Frage steht und kritisiert wird und wir uns alle damit beschäftigen, was sind Wahrheiten, was sind eindeutige Geschichten, führt er uns vor Augen, wie genau man hingucken muss und dass diese eine Wahrheit, die eine Geschichte eigentlich nie zu haben ist. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir denken, es wäre natürlich schön, allein nur verlässliche Fakten und daraus die eine klare resultierende Geschichte zu haben, aber die ist so nicht zu haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Blick auf die unterschiedlichen Perspektiven und die Möglichkeiten, wie eigentlich immer Geschichte hergestellt wird, wie immer Wahrheit hergestellt wird. Das heißt aber nicht, ne, man könnte ja auch denken, das ist jetzt hochproblematisch, weil er in so einer Art Geschichtsrelativismus mündet. Darum geht es ihm nicht. Ihm geht es darum zu zeigen, wie immer Geschichten konstruiert werden und dass es halt diese Gefahr der einen Geschichte gibt, auf die man sich festlegen könnte.
Ihr Buch heißt ja im Untertitel auch Fotodokumentation an der Schnittstelle zwischen Kunst, Journalismus, Aktivismus. Das heißt, es geht auch um die Schnittstelle Journalismus eben, wo es ja oft darum geht, eben nicht mehrdeutig zu sein, sondern möglichst verständlich, möglichst kurz. Welche Möglichkeiten sehen Sie, wie Fotografie da journalistisch noch besser eingebunden genutzt werden kann?
Also wir kommen ja aus einem Studiengang, also das Team, mit dem ich das Buch gemacht habe, kommt aus einem Studiengang, der Fotojournalismus und Dokumentarfotografie heißt. Also uns geht es ganz stark um eine Verankerung im Journalismus und deswegen versuchen wir über diese Projekte den Blick über den Tellerrand letztendlich zu wagen und so eine Metaebene von Journalismus zu reflektieren, um daraus dann Resultate oder Ideen zu ziehen, wie auch Journalismus heute weiterentwickelt werden kann. Und da geht es vielleicht nicht vorrangig darum, dass man an das einzelne Bild in der Tageszeitung denkt, was da anders zu machen wäre, sondern es geht eher um komplexere Narrative, die im journalistischen Kontext auftauchen. Und da würde ich jetzt aktuell sagen, dass es gerade in dem Bereich von multimedialem, transmedialem Storytelling, also ne, alles, was in diesem Bereich Digital Storytelling stattfindet, da gibt es ganz viele Versuche, die letztendlich in eine ähnliche Richtung ziehen, dass sie versuchen, mehrere Perspektiven auf ein Thema präsent zu machen, um letztendlich auch der Komplexität von Welt und der Komplexität der Themen, denen wir uns heute stellen müssen, gerecht zu werden.
Das sagt die Professorin für Fotojournalismus und Dokumentarfotografie Karen Fromm und sie ist Mitherausgeberin des Buches Image, Kontext, dokumentarische Praktiken zwischen Journalismus, Kunst und Aktivismus. Ist erschienen im Dietrich-Reimer Verlag, hat 352 Seiten, kostet 29,90 €. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Fromm.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturnachrichten.
Die hat heute Susanne Balthasar.
Die Münchner Kammerspiele sind erneut zum Theater des Jahres gewählt worden. In einer Umfrage unter 44 Kritikerinnen und Kritikern schnitt das Haus am besten ab, wie das Magazin Theater heute mitteilte. Damit wurden die Kammerspiele zum zweiten Mal hintereinander ausgewählt. Susanne Burkhardt.
Zum Ende seiner Intendanz wird das Team um Intendant Matthias Lilienthal nochmals geehrt. Wie schon im vergangenen Jahr haben die Münchner Kammerspiele aus Sicht der Kritiker die überzeugendste Arbeit geleistet. Ebenso in Folge wird Sandra Hüller als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Sie begeisterte mit ihrem Hamlet in der Regie von Johann Simons in Bochum. Fabian Hinrichs ist Schauspieler des Jahres. Die beste Inszenierung stammt laut Umfrage von der österreichischen Newcomerin und Choreografin Florentina Holzinger. Ihr formal innovatives Stück Tanz war auch zum diesjährigen Theatertreffen eingeladen.
Ebenfalls ausgezeichnet wurde als bestes Stück Die Verlorenen von Ewald Palmitzhofer und als beste Nachwuchsschauspielerin Gina Haller. In Rumänien haben mehr als 200 Intellektuelle in einem offenen Brief die Regierung aufgefordert, eine schärfere Haltung gegen Belarus einzunehmen. Das berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sollte Staatschef Lukaschenko weiter Gewalt gegen Bürger einsetzen, müsste Rumänien seine diplomatischen Beziehungen zu dem Regime abbrechen, heißt es in dem Schreiben. Darüber hinaus sollte die Regierung die Grenzen für belarussische Bürger öffnen, wenn die humanitäre Lage dies erfordere. Die Unterzeichner, darunter der Schriftsteller Mircea Catarescu und der Schriftsteller Christian Mungiu, begründen ihr Anliegen auch mit eigenen Erfahrungen in der Diktatur unter dem damaligen Staatschef Ceausescu. In Belarus war es nach der Präsidentschaftswahl zu Massenprotesten gekommen. Die Opposition vermutet Wahlfälschung. Staatschef Lukaschenko geht mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Derweil ist die belarussische Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch von einem Ermittlungsausschuss verhört worden. Hintergrund ist ihre Mitgliedschaft im Oppositionellen Koordinierungsrat, gegen den die belarussische Justiz strafrechtlich ermittelt. Florian Kellermann hat mit ihr gesprochen.
Ja, sie hat gesagt, dass sie die Aussage verweigert hat bei diesem Verhör, weil sie sich eben selbst nicht belasten will. Sie hat auch hinzugefügt, dass sie sich persönlich für nicht schuldig hält in keinem Punkt, der ihr vorgeworfen wird. Denn das, was sie tun, dieser Koordinierungsrat tut, sei legal und sei auch höchst notwendig. Denn sie seien eben darauf aus, die Gesellschaft zu einen Dialog herzustellen zwischen den Protestierenden und auch denen, die Lukaschenko befürworten, um eben ein Blutvergießen zu verhindern in Belarus und den gesellschaftlichen Frieden aufrechtzuerhalten.
Svetlana Alexejewitsch gilt als Kritikerin von Präsident Lukaschenko. Der französische Kunsthistoriker und Philosoph Georges Didier Übermann wird mit dem Elbi-Warburg-Preis der Stadt Hamburg geehrt. Er erhält die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Lebenswerk. Das gab der Senat in Hamburg bekannt. Nur wenige Forscher beschäftigten sich so intensiv wie innovativ mit dem deutsch-jüdischen Kunsthistoriker Elbi-Warburg und dessen Vermächtnis, hieß es zur Begründung. Die Auszeichnung soll am 26. Oktober im Hamburger Rathaus verliehen werden. Der Elbi-Warburg-Preis wird seit 1980 alle 4 Jahre an Persönlichkeiten vergeben, die sich im Sinne Warburgs interdisziplinär um die Wissenschaften und die europäische Kultur verdient gemacht haben.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Jetzt mit einer kleinen therapeutischen Einlage.
Everybody say Orgasm laut. A little louder. Wonderful.
Wonderful. Das ist eine der Methoden der bekanntesten Sextherapeutin der USA, Ruth Westheimer. Die hatte eine eigene Radio-, eigene TV-Sendung, berät seit Jahrzehnten, Paare und Singles, setzt sich für sexuelle Aufklärung ein und jetzt gibt es eine Doku über ihr Leben und ihre Arbeit. Ask Dr. Ruth heißt die und mehr über den Film und über sie hören wir in so 15 Minuten hier. Spielt man Strategiespiele, also so als Computergames, dann sind die Hauptfiguren meistens muskelbepackte Männer, gerne martialisch mit Waffen ausgestattet. Und da ist das neue Game Other Side eine ziemlich willkommene Erfrischung, weil die Hauptfiguren sind Schwestern und der Gegner ist ein verwunschenes Kind. Das ist eine Konstellation, die unseren Game-Kritiker Markus Richter ziemlich neugierig gemacht hat. Und tatsächlich ist er bei The Other Side auf eine ziemlich experimentelle Ästhetik gestoßen.
Es beginnt wie ein verwirrender Albtraum mit Jugendstil-Elementen. Ich finde mich unvermittelt in einer zerstörten Stadt wieder, steuere eine Frau in Weißtönen über ein schwarzes Schlachtfeld gegen ebenso weiß getönte Monster, die alle wie Pestdoktoren mit ihren gruseligen Schnabelmasken aussehen. Aber statt medizinischem Werkzeug tragen sie Waffen, wollen mich zur Strecke bringen. Bevor ich so richtig verstehe, was passiert, ist der Kampf vorbei und ich erhoffe mir eine Erklärung, eine Einführung, eine Geschichte, aber bis auf ein paar karge Texttafeln passiert nichts. Mir wird gesagt, dass ich in einer Evokation bin. Was ist das? Und ich könne Reminiszenzen freischalten, um Erinnerungen auszurüsten, hä? Otherside gibt sich mysteriös und kryptisch erst nach und nach, erschließe ich mir in den ersten 2 Stunden die Grundlagen des Spiels.
The other could shred the veil and devour our world. Will you stay with me until the end? I'll give what I can.
Im Auftrag einer mystischen Mutter kann ich immer neue Kriegerinnen aus einem schwarzen Wasser gebären. 3 davon schicke ich jeweils in die Level, die letztlich ähnlich wie Schachbretter in Felder aufgeteilt sind. Dort ziehe ich die Schwestern Zug um Zug, um die Pestdoktoren und andere albtraumhafte Wesen aus dem Weg zu räumen.
Watch, my friend. Once I move to strike, the first will fall.
Taktisch geht es darum, die gegnerischen, vom Computer gesteuerten Figuren auszumanövrieren und durch geschickte Kombination von Fähigkeiten im Kampf zu überwältigen. Aber es gibt noch eine zweite Dimension, die Zeit. Am unteren Bildschirmrand wird dargestellt, wann welche Spielfigur dran ist und durch verschiedene Spezialfähigkeiten können Gegner nach hinten verschoben werden, müssen also warten oder Verbündete nach vorne, sind also schneller dran.
I don't want to harm you, little one.
But we want to harm you. Very much.
Das ist eine interessante Mischung und ein neuer Ansatz. Es gibt viele rundenbasierte Strategiespiele und manchmal haben dort Spielfiguren einen Wert, der festlegt, in welcher Reihenfolge die Figuren ziehen dürfen. Die Idee, dass sich diese Reihenfolge immer wieder aufbrechen und durchmischen lässt, bietet neue Möglichkeiten und ist erfrischend. Aber trotzdem schleicht sich schnell das Gefühl der Monotonie ein. Warum das so ist? Nun, Otherside ist ein Roguelite.
Suffering manifests again. We must rise to face it.
Ein Roguelite ist ein Spiel, in dem man Spielstände nicht einfach so abspeichern und immer wieder unbegrenzt laden kann. Tod ist tot, man muss das Spiel von vorne anfangen, aber immerhin mit jedem neuen Durchlauf, das sind die Evokationen, die ich am Anfang nicht verstanden hatte, bekommt man zusätzliche Bonusfähigkeiten, die das Spiel einfacher machen. Das ist auch gut, denn man stirbt unweigerlich immer wieder, anfangs vor allem bei den Endgegnern, weil die sehr viel schwerer zu besiegen sind als die Gegner in normalen Leveln. Das heißt, das Spiel ist zu verschiedenen Phasen auf verschiedene Arten eintönig. Erst sind die kleinen Level herausfordernd, man stirbt aber garantiert bei den großen Bossen.
We have lost. I have nothing more to give. So we begin again.
Und wenn man die großen Bosse als Herausforderung angehen kann, werden die normalen Level, die man ja immer wieder spielen muss, zur Nerverei, weil es kaum Abwechslung in Architektur und Gegnertypen gibt.
What more must we sacrifice before the end?
Da hilft auch das wirklich hervorragende Grafikdesign nicht. Seine gekonnte Mischung aus Jugendstil, organischem Monster, Horror und Pestschick. Auch andere interessante Details, etwa, dass man Lebenspunkte seiner Kriegerinnen nur dann heilen kann, wenn man andere Kriegerinnen opfert, sorgen nur kurz für Spannung. Und so ist der erste Eindruck des Spiels für mich auch der letzte. Kryptisch, etwas zu prätentiös, aber immerhin mit ein paar frischen Ideen. Das heißt, Genrekenner sollten sich das Spiel anschauen. Für alle anderen aber gilt, ein Besuch von Otherside lohnt nur für jemanden, dem eine originelle Ästhetik wichtiger ist als langanhaltender Spielspaß.
Also, falls Sie zu den Ästhetik-Nerds gehören oder Sie sich einfach mal versuchen wollen, Otherside heißt das Game, geschrieben mit C in der Mitte und ist erschienen für Windows PC und PlayStation 4. Und jetzt mit einem Fundstück aus den Klangkunstarchiven. Paul Polun hat einen Sound entdeckt, der uns mitten ins West-Berlin der 80er Jahre kickt.
Fundstück.
Alles, was du weißt, ist falsch. Viele, die in den 70er und frühen 80er Jahren nach West-Berlin gingen, hatten wohl das Gefühl, dass dieser Spruch nicht ganz verkehrt war. In der Mauerstadt konnte man seine eigene Wahrheit finden und auf Leute treffen, die daran ein Interesse hatten. Ob sich damit Geld verdienen ließ, war nicht so wichtig. Den Musiker Frieder Butzmann hat dieses Umfeld zum Experimentieren mit Geräuschen inspiriert. 1981 präsentierte er einige Ergebnisse dieses Forschens beim Festival der genialen Dilettanten. Und ein Jahr darauf erschien sein Tonbandgedicht »Geflüster«.
Es geht durch die Welt ein Geflüster,
die Kommunikation,
von grünen
die Kommunikation,
sensiblen Kommunikationen, Kontakt, Reaktionen. Es geht durch die Welt ein Geflüster, verbundenen Gehirnen, die Stimmen schweben über die Ozeane, Wünsche durchmessen die Meridiane. Es geht durch die Welt ein Geflüster von telepathischen Informationen, neutralen Neutronen, die schneller als das Licht. Es geht durch die Welt ein Geflüster von fluiden Kristallen, digitalen Zahlenreihen, digitalen Zeichenreihen. Die Sprache ist ein Spiel.
Die Sprache,
ein Werkzeug in meiner Hand.
Ruth Westheimer ist vielleicht die bekannteste Sextherapeutin der Welt. In den USA auf jeden Fall ist sie Ikone. Seit 40 Jahren berät sie zu Sexfragen im Fernsehen, im Radio. Sie setzt sich für sexuelle Aufklärung ein und hat auch heute noch mit 92 Jahren immer ihren rustikalen Humor dabei. Da kann man schnell vergessen, dass sie als Kind vor den Nazis fliehen musste, weil sie ist in Deutschland geboren und auch dabei ihre ganze Familie verloren hat. Dieses ganze Leben der Ruth Westheimer, ihre Arbeit, ihren Einfluss auf die Gesellschaft in den USA, dazu gibt es jetzt eine neue Doku, die läuft ab heute in den deutschen Kinos, heißt Ask Dr. Ruth und gesehen hat diesen Film unsere Kulturreporterin Kerstin Zilm.
Um jeglicher Verklemmung vorzubeugen, lässt Dr. Ruth das Publikum in ihren Fernsehshows aus vollem Herzen ein paar Worte rufen, die sie sonst nur hinter vorgehaltener Hand aussprechen würden.
One, two, three, sex! Nice. Everybody say orgasm loud. A little louder. Wonderful.
Dr. Ruth spricht über Potenzstörung, Masturbieren und stimulierende Sexstellungen so sachlich, als würde sie erklären, wie man ein IKEA-Regal zusammenbaut. Den Penis von hinten in die Vagina einführen, zum Beispiel.
And then let him insert his penis into the vagina from behind.
Kaum zu glauben, dass das nicht nur möglich ist, sondern ausgerechnet in den USA, wo jeder nackte Busen im Fernsehen verschämt gepixelt wird und jedes sexuelle Wort gebiebt.
Sexually speaking, you're on the air.
I'm calling from New York.
Yes.
1980 hatte Ruth Westheimer ihre erste Radioshow, sonntags nach Mitternacht, Sexually Speaking. Die war so erfolgreich, dass mehrere Fernsehshows folgten. Nie nahm Dr. Ruth ein Blatt vor den Mund. Jede Sendung war mit einer Warnung versehen. Achtung, es folgt eindeutiger sexueller Inhalt, der nicht für alle geeignet sein mag.
This television program contains explicit sexual language and may not be suitable for all viewers. The host is Dr. Ruth K. Westheimer.
Ruth Westheimer ist sicher, dass die Studiobosse das alles nur erlaubt haben, weil sie erst mit über 50 Jahren auf Sendung ging, als Therapeutin und Psychologin sehr gut ausgebildet war, einen starken Akzent hatte und jede Frage sehr ernst nahm. Westheimer im Radiosender NPR.
I think the combination of my already having been an older woman, my being very well trained, that and my accent. And I took every question very seriously.
1,45 Meter groß, Kurzhaarschnitt, farbenfrohe Kleidung, ein spitzbübisches Lächeln auf den Lippen und einen Witz auf der Zunge. So verbreitet Ruth Westheimer bis heute ihre Weisheiten über das bestmögliche Sexualleben.
Hello, I'm Dr. Ruth Westheimer. I'm at BuzzFeed. And guess what? I will answer your questions on sex, on relationships, and on dating.
Nicht anzumerken ist ihr der dramatische Weg von Frankfurt am Main nach New York, wo sie bis heute lebt und an der Uni unterrichtet. 1928 wurde sie als Carola Ruth Siegel in Deutschland geboren. Ihre Eltern, die später von den Nazis ermordet wurden, schickten sie mit 10 Jahren in ein Kinderheim in der Schweiz. Nach dem Krieg wanderte Westheimer nach Palästina aus, wurde eine sehr gute Scharfschützin in der zionistischen Untergrundorganisation Haganah.
I am a very good marksman. I am a very good sniper.
Und lernte, wie man eine Handgranate wirft.
And I know how to throw handgranates.
Ruth Westheimer studierte Psychologie in Paris und Soziologie in New York. Auf dem Höhepunkt der sexuellen Revolution in den späten 1960ern lernte sie als Projektleiterin einer Gesundheitsorganisation direkt und öffentlich über Verhütung und Geschlechtskrankheiten zu reden. Einer dieser Vorträge führte schließlich zur Sexually Speaking Radioshow. Das war 1980, als in den USA die ersten AIDS-Fälle registriert wurden und Homosexualität trotzdem ein Tabuthema war. Nicht für Dr. Ruth. Bis heute danken ihr Menschen dafür, dass sie alle Formen von Sexualität respektiert und keine als abnormal abstempelt.
Growing up, listening to you on the radio as a young gay kid, it was wonderful.
Es war wunderbar, als junger homosexueller Mann im Radio von Ihnen etwas Positives über einen Teil meines Lebens zu hören, den ich selbst noch verarbeiten musste. Ein Dokumentarfilm über ihr eigenes Leben hat Ruth Westheimer nie interessiert. Doch das Filmteam überzeugte sie, dass es geradezu ihre Pflicht sei, ihre Geschichte zu erzählen.
These days I do have to stand up to be counted when I see that children are being separated.
Wenn sie sehe, dass Kinder an der Grenze von ihren Eltern getrennt werden, müsse sie als Holocaust-Überlebende ihre Stimme erheben, damit das nicht wieder passiere.
Families together.
Kurz vor ihrem 92. Geburtstag im Juni ging Ruth Westheimer auf die Straße, um in New York mit Tausenden gegen Rassismus und Polizeibrutalität zu demonstrieren. Sie hofft, dass der Film über ihr Leben andere inspiriert, dasselbe zu tun.
Ask Dr. Ruth, vielleicht ja ein Grund, endlich mal wieder ins Kino zu gehen, läuft auf jeden Fall ab heute.